Also ich begrüße euch alle, die ihr da seid und finde es schön, dass ihr trotz schönen Wetters den Sonntagvormittag hier seid. Thema heute: Vorbereitung auf die Zeit der Ernte. Das, was ich da so bringe, weiß ich nicht, ob euch das allen gefällt, aber fühlt euch bitte nicht geschulmeistert. Paulus hat ja auch mal gesagt, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, aber ich strecke mich danach aus. Ist Deutschland eigentlich ein christliches Land? Von der Tradition her wohl, ne? Immerhin gibt es in Deutschland noch an jedem Ort, auch kleinen Dörfern, immer noch eine Kirche, ne? Aber die Kirche ist nicht immer eine Kirche. Ich war mal in Westfalen, in einer kleinen Stadt. Da war mitten auf dem Marktplatz eine kleine Kirche. Die war aber keine Kirche, die war eine Kneipe. Die hatte man umfunktioniert. Oder in der Speisekarte hat man übrigens noch Bezug darauf genommen. Und andermal in Fermo in Italien gibt es zum Beispiel eine Kirche, die ist ein Vortragszentrum. Also da werden so Konzerte gemacht und Vorträge gehalten, aber eine Kirche ist das nicht mehr, sieht nur noch so aus. Außenkirche, innen hohl. Das gibt es in Deutschland sehr viel. Aber das sind dann immerhin noch Kulturgüter und die werden als erhaltenswert angesehen, teilweise wenigstens. Naja, und diese Nutzung als Vortragsplatz, als Kongresszentrum, die ist schon ziemlich verbreitet. Lebendige Gemeinden, die aus wiedergeborenen Christen bestehen, die gibt es sehr selten. Man rechnet, dass in Deutschland ungefähr 2% wiedergeborene Christen sind. Man rechnet, dass ein Land mit dem Evangelium erreicht ist. Komm so ruhig rein. Dass ein Land mit dem Evangelium erreicht ist, wenn 10% wiedergeborene Christen in einem Land leben. Also davon sind wir weit entfernt. Wir sind unter diesem Gesichtspunkt in Deutschland Missionsland. Geht hin in alle Welt, wie war das doch gleich? Bleibt schön zu Hause, da gibt's genug zu missionieren. Wie erfolgreich ist Mission eigentlich in Deutschland? Das ist ja ein weites Feld, wenn 98% noch keine Christen sind, gibt es ja was zu tun. Wie erfolgreich ist das eigentlich? Wenn also so eine Gemeinde jetzt, das gibt's ja, habe ich mal in Villingen miterlebt, so eine Zeltmission macht, ne, da gibt es viel zu organisieren, Riesenaufwand, wird ein Zelt gebracht und aufgebaut und also enorm, was da alles an Arbeit anfällt und auch an Kosten, bis sowas durchgeführt wird. Und wie sieht das dann aus? Dann haben wir ungefähr 75% Teilnehmer aus den umliegenden Gemeinden. Dann sieht das auch gar nicht so leer aus. Das ist schon schön. Und 25% neue sind vielleicht dabei. Naja, und sie kommen so ungefähr 3 bis 5 Leute nach vorn beim Altarruf. Und insgesamt 12 tauchen dann nach der Woche bei den umliegenden Gemeinden auf und 8 davon, die bleiben dabei. Also ingenieursmäßig gesehen, den Wirkungsgrad ist das nicht. Ist das normal? Erhört Gott unsere Gebete nicht? Solche Missionsveranstaltungen bereiten doch die umliegenden Gemeinden und die veranstaltende Gemeinde mächtig mit Gebet vor. Hält sich Gott die Ohren zu? Will er uns nicht hören? Das sieht doch nicht überall so furchtbar aus. Machen wir das Bild. Ist auch Zeltmission. Ohne Zelt, die kriegt man nämlich in ein Zelt nicht rein. So große Zelte gibt's nicht. Himmelszelt, das ist richtig. So, das sieht doch schon ganz nett aus, nicht? Das ist auch einfach eine Evangelisationsveranstaltung. Könnte man in Deutschland auch machen, das würde aber so nicht aussehen. Dieses ist eine Evangelisationsveranstaltung, die in Burundi im Jahr im Juni 1914 durchgeführt wurde, das ist also noch gar nicht lange her, nicht? 2014. Sorry, Chaps. Und Das waren insgesamt 6 Veranstaltungen, die die Herren Bonke und Kolenda da durchgeführt haben. Und diese Veranstaltungen waren jeweils 4 Tage lang. Und dies ist noch gar nicht das tollste Bild, das ist mehr so Standard. Das tollste Bild, das hatte ich aber jetzt einmal gesehen, aber dann nachher irgendwie konnte ich es nicht mehr finden. Da war es immerhin so, dass 2 große Verkehrsstraßen, eine autobahnähnliche Straße, erlosch der Verkehr, weil diese Straßen angrenzten an die Evangeliumsveranstaltung und so mit Leuten vollgestopft waren, dass kein Auto mehr fahren konnte. Und dann hat Cefan berichtet, wir haben den Bericht aus Kumasi erhalten, dass während der Kampagne 583.480 Entscheidungskarten für Jesus ausgefüllt wurden. Hört sich gut an, ne? Zahlen, die wir in Deutschland bei entsprechenden Veranstaltungen erreichen, gehen verglichen mit dem, was dort geschieht, einfach im Rauschen unter. Das, ob die noch dabei wären oder nicht, das würde rein statistisch gar nicht mehr auffallen. Die plündern dort die Hölle und bei uns passiert nichts. Liegt das daran, dass die Menschen in Afrika von Natur aus sehr viel offener für Jesus sind? Ganz bestimmt nicht. Afrika ist ein Friedhof der Missionare. Da gibt es entsetzliche Geschichten aus der Mission, wo Missionare mit großem Eifer hingegangen sind, mit null sichtbarem Erfolg in diesen Ländern zugrunde gegangen sind. Gestorben kann man gar nicht sagen. Da hat sich also irgendwas grundlegend geändert. Das war nicht immer so, das war ganz im Gegenteil. Das war so ähnlich wie in Deutschland, eher noch schlimmer. Die hatten ja ihre ganzen Geschichten da mit Okkultismus und so, hatten die ja eine jahrtausendealte Tradition. In Deutschland lernt man das ja gerade erst wieder. Was ist da anders geworden? Nicht, wenn es vor 50, vor 100 Jahren noch solche furchtbaren Missionarsschicksale gab und plötzlich wird da eine Ernte eingefahren, dass man im Spaß über den Herrn Bonke gesagt hat, er ist der Mähdrescher Gottes. Wenn solche großen Wendepunkte, und das ist hier vor kurzem ein Riesenwendepunkt passiert, geschehen, dann stand in der Bibel oder ist das in der Bibel eigentlich immer so formuliert, dass es da heißt, als die Zeit erfüllt war. Das ist ein seltsamer Ausdruck, den man im Deutschen gar nicht richtig wiedergeben kann, denn die Bibel versteht Zeit in verschiedener Weise. Die griechische Sprache hat dafür übrigens 2 Worte für Zeit. Ein Wort ist Chronos, das ist die Zeit, wie wir sie verstehen als moderne Menschen. Und der zweite Begriff, der heißt auch Zeit, ist Kairos. Das hat aber mit der Uhr nichts zu tun, sondern das hat mit der Zeitqualität zu tun. Es gibt unterschiedliche Zeitqualitäten. Wir bilden das im Deutschen auch, wenn wir zum Beispiel sagen, na ja, das war eine ganz andere Zeit. Ja, das sagen wir ja manchmal, wenn wir erklären wollen, dass heute irgendetwas ganz anders ist, als das zu anderen Zeiten war. Und hier ist also irgendwie sowas passiert, da ist irgendeine Zeit erfüllt und da passieren jetzt Dinge, die vorher nicht passierten. Das hat mit dem Plan Gottes zu tun. Und das beschränkt sich jetzt nicht, dass die Zeit erfüllt ist für Erweckung, für große Erweckung auf Afrika, sondern das ist auch in anderen Ländern der Erde so, das gibt es auch in Asien, in Südkorea oder an den verrücktesten Plätzen der Erde, in Asien sehr viel, auch in China haben wir zum Teil große Erweckung. Die können nicht solche Veranstaltungen machen, dann kommt die Polizei. Aber da geht das so mehr unter der Grasnarbe. Aber die Erweckung ist auch da. Man rechnet, dass in den letzten 12 Jahren des letzten Jahrhunderts, also praktisch von 1988 auf das Jahr 2000, mehr Menschen zu Jesus gefunden haben, als in den fast 2000 Jahren Kirchengeschichte davor. Zusammen. Und die Zahlen sind nicht kleiner geworden. Das hat gerade auch bei dem Dienst von den Herren Bonke und Kolenda, hat das nochmal einen Riesenschub in den letzten Jahren gegeben. Das war schon vorher doll. Das ist Inzwischen noch viel doller. Und wir in Deutschland und in Europa, wir kriegen das gar nicht mit. Wie ist denn das, wenn jetzt die Herren Bonke und Kollender in Deutschland das Gleiche machen würden? Also die würden jetzt hier auch irgendwo auf einem großen Feld vor der Stadt ihre Audioanlage aufbauen und ihre Bühne aufbauen und würden da eine entsprechende Werbung machen, würde das dann so aussehen wie auf dem vorigen Bild? Wohl kaum. Aber andere Frage, wenn Gott das Gleiche machen würde, was er in Afrika tut, würde das Bild in Deutschland genauso aussehen? Natürlich. Das hängt ja nicht an den Herren Bonke und Kollender, die einen großartigen Dienst machen, aber sie machen einen Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes. Und Gott wirkt dort in einer Weise, wie er bei uns noch nicht wirkt. Das ist doch mal eine interessante Frage. Ist das bei uns in Stein gemeißelt, dass das so schlecht ist? Warum handelt Gott in Deutschland und in Europa nicht so, und wie er das in Afrika und in Asien tut? Liebt Gott die Menschen in Asien und Afrika mehr als die Menschen in Europa oder in Deutschland? Ich glaube nicht. Steht jedenfalls nicht so in der Bibel. Die Errettung der Menschen in Europa und in Deutschland liegt ihm genauso am Herzen wie die Errettung der Menschen in Afrika und in Asien. Wir können also festhalten, der Unterschied, dass wir da solche Zahlen sehen, man muss sich das aber nochmal vor Augen halten, 6 mal 4 Tage, ja? Der Unterschied liegt darin, dass Gott zurzeit in Asien in einer besonderen Weise handelt und in Afrika und in dieser besonderen Weise das in Europa noch nicht tut. Aber Gott ist derselbe Gott in Europa und derselbe Gott in Asien und Afrika. Also ist möglicherweise das einfach Terminkalender Gottes, dass also bei uns die Zeit für die große Erweckung noch nicht erfüllt war. Kann auch daran liegen, dass Gott von uns gerne möchte, dass wir noch ein bisschen was bei uns selber ändern, bevor er richtig großhandelnd eingreift. Kann sein, wir müssen uns noch ein bisschen vorbereiten, kann sein, wir müssen noch ein bisschen Hindernisse wegräumen. Schaden täte das ja auf jeden Fall nicht. Und diese Vorbereitung ist bestimmt in erster Linie nicht das, dass wir jetzt anfangen, große Stadien zu mieten oder so etwas. Sondern das spielt sich eher im Geistlichen ab. Ganz einfach. Glaube doch ja keiner, dass dem Feind 500.000 Bekehrungen in 6 Wochen egal sind. Der rast vor Wut. Wenn ihr es sehen wollt, hört mal die Nachrichten aus Afrika. Und die sind noch schön zurechtgemacht vor europäische Wohnzimmer. Das, was da wirklich passiert, das sehen wir nicht und das erfahren wir nicht. Bei dem theologischen Streit, ob wir jetzt irgendwie in nächster Zeit die große Trübsal haben oder nicht, die haben sie schon. Wir lesen mal Epheser 6, Vers 12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Paulus schreibt hier, dass wir zu kämpfen haben. Aber nicht in einem Krieg, wo andere Menschen unsere Feinde wären. Sondern im übernatürlichen Bereich, wo die Mächte der Finsternis unsere Feinde sind. Haben wir das gemerkt, dass wir in einem Kampf stehen, in einem Krieg stehen mit diesen Wesenheiten? Fragen Sie mal rum in Deutschland, eine Umfrage in der Fußgängerzone, wer glaubt, dass es böse Geister gibt? Oder wer glaubt, dass der Satan der Fürst dieser Welt ist? Also ich würde schätzen, mal 98% glauben es nicht. Aber ob etwas ist oder nicht ist, richtet sich nicht danach, was wir glauben. Und hier in der Bibel steht das ganz klar. Aber wenn wir jetzt in so einem Krieg sind, huch, was machen wir denn da? Sind wir überhaupt darauf vorbereitet? Haben wir das gemerkt, dass wir in einem Krieg stehen? Der Feind liebt das, wenn wir das nicht gemerkt haben. Ist ja auch klar, wenn die feindliche Armee auf dem Sofa sitzt und die Waffen irgendwo im Keller liegen, dann kann er seine Angriffe sehr erfolgreich durchführen. Und was sagt uns jetzt Paulus zu diesem Thema? Wir lesen weiter, Epheser 6, ab Vers 13. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Was heißt denn das im Klartext? Wie halten wir das mit dieser Waffenrüstung? Haben wir uns damit schon mal beschäftigt? Haben wir denn überhaupt diese Waffenrüstung? Paulus geht jedenfalls davon aus. Er sagt uns, dass wir sie ergreifen sollen. Also wir müssen jetzt nicht erst gucken, dass wir die irgendwo kriegen, sondern die muss ganz in Griffbereitschaft liegen. Wir müssen sie nur nehmen. Haben wir den Helm des Heils aufgesetzt? Oder liegt er irgendwo bei uns in der Flurgarderobe rum, hinter Bergen von Hüten und Schals und so oben ganz hinten, wo wir ihn nicht sehen? Oder anders ausgedrückt, sind wir uns wirklich unserer Errettung, unseres Heils sicher? Oder ist das schon von einem Haufen intellektueller Argumente angekratzt? Weil deine Freunde dir sagen, wie kannst du sowas Bescheuertes glauben? Moderne Theologie vermag da auch was zu leisten. Für dich selbst kannst du diese Frage, ob bei dir es mit der Heilsgewissheit wirklich stimmt, mit einer einzigen, einfachen Frage beantworten. Hast du Angst vor dem Tod? Wenn nein, gratuliere ich. Dann hast du den Helm des Heils auf. Haben wir den Gürtel der Wahrheit angelegt? Oder hängt er irgendwo im Kleiderschrank rum, hinter haufenweise modischen und unmodischen Gürteln, die wir vielleicht mal entsorgen müssten? Oder anders ausgedrückt, haben wir wirklich mit dem Lügen aufgehört? Oder sind im Laufe des Tages dann noch so einige Reste übrig? So ein paar spezielle Sachen, wo man nicht die Wahrheit sagt. Die Psychologen sagen uns immerhin, dass der normale, ich nehme hier mal an, Sie meinen weltliche Mensch, am Tag zwischen 150 und 200 Mal lügt. Am Tag 150 bis 200 Mal lügt. Für uns geht sowas gar nicht. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Unser Ziel ist da die berühmte schwarze Null. Vor Inbetriebnahme des Mundwerks den Gedanken auf Wahrheitsgehalt prüfen. Dass es einem nicht so ausrutscht. Haben wir die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen, noch an oder stehen die im Keller bei den alten Skistiefeln, die wir seit 6 Jahren nicht mehr anziehen? Oder anders ausgedrückt, ist es uns wirklich noch ein Herzensanliegen, das Evangelium an andere Menschen weiterzugeben? Und das geht meines Erachtens am besten, wenn wir im alltäglichen Leben authentische Christen sind. Es geht nicht ums Reden. Das fällt der Umgebung nämlich irgendwann auf. Der ist aber komisch. Der lügt nicht. Das ist ja seltsam. Selbst wenn ich den blöd angehe, ist er immer freundlich. Oder du kannst sicher sein, dass die Kassiererin im Supermarkt sich lange an dich erinnern wird, wenn du sie mal darauf aufmerksam gemacht hast, dass sie 22 Euro zu wenig abgerechnet hat. Sowas ist viel wirksamer als viel Worte. Die Worte können wir brauchen, wenn dann gefragt wird, wieso machst du das? Das macht doch keiner. Das ist doch bekloppt, wenn du sowas machst. Das ist doch gegen deinen Vorteil. Haben wir den Panzer der Gerechtigkeit angelegt? Ist unser Verhalten im täglichen Leben so, dass Jesus eine Freude daran hat und es unseren Mitmenschen auffällt? Wie steht es mit dem Schild des Glaubens? Haben wir den neben unserem bequemen westeuropäischen Sofa geparkt? Oder haben wir ihn in ständiger Bereitschaft, sodass alle Angriffe auf unseren Glauben wirkungslos daran abprallen? Das ist ja sicher schon mal passiert, dass dir jemand klipp und klar mit logischen Argumenten auseinandersetzt, warum das ein Unsinn ist, was du glaubst. Das begegnet uns immer wieder. Prüf mal, wie das auf dich wirkt. Zieht dich das runter? Kränkt dich das? Verletzt dich das? Oder tut der Betreffende dir nur leid? Und was ist mit dem Schwert des Geistes? Welches ist das Wort Gottes? Klar, wir putzen das so alltäglich mal, ne? Wenn wir Bibelstunde machen, Bibel lesen, dann wird das Schwert des Geistes geputzt, ja. Stört den Feind übrigens noch nicht so furchtbar. Ärgert ihn schon. Aber nehmen wir dieses Schwert auch mal wirklich in die Hand und gehen damit auf den Feind los? Wissen wir überhaupt, wie man das macht? Eine weitere sehr wesentliche Waffe ist das Gebet. Beten wir eigentlich regelmäßig für eine große Erweckung in Deutschland und in Europa? Oder haben wir den Glauben an diese Möglichkeit schon längst aufgegeben? Man hat da 5-mal, 10-mal, 20-mal, 100-mal drum gebetet und man sieht optisch keinen Erfolg. Lies mal in der Offenbarung, da gibt es so eine Stelle, wo Engel die Gebete der Heiligen in Schalen bringen. Die sind da gesammelt. Also wenn wir nicht gleich eine Antwort auf ein Gebet sehen, wenn wir nicht gleich sehen, da ist ein Erfolg, ist das kein Grund aufzuhören mit dem Beten. Wir füllen eventuell so eine Schale. Und es ist mächtig, was passiert, wenn Gott diese Schalen auskippen lässt. Jesus hat uns mit mächtigen Waffen ausgerüstet. Der Feind hat ein großes Interesse daran, dass die im Schrank bleiben. Denn er hat mächtige Angst vor Christen, die diese Waffen gebrauchen. Jakobus 4, 7. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Diesen Vers fand ich früher sehr erstaunlich. Mit dem konnte ich gar nichts anfangen, weil ich mir immer sagte, das ist ja albern. Der flieht doch nicht vor uns. Oh doch. Wenn ein wiedergeborener Christ dem Teufel widersteht, flieht er vor ihm. Er flieht, weil wir Vollmacht von Jesus haben. Nicht, weil wir selber so doll sind. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt bei dieser Sache. Nicht nur die eigene geistliche Vorbereitung ist nötig, meines Erachtens, und zwar dringend nötig. Ich glaube gar nicht, dass wir noch so schrecklich viel Zeit haben. Es gibt noch einen Punkt, der eventuell eine Blockade darstellt. Römer 11, ab 17. Nun sind einige Zweige ausgebrochen worden und du wurdest als neuer Zweig unter die übrigen eingepfropft. Obwohl du von einem wilden Ölbaum stammst, hast du jetzt Anteil am Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums. Du hast keinen Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Und wenn du es dennoch tust, sollte dir klar sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Was sagt uns Paulus hier? Er beschreibt einen ungeheuer wichtigen Zusammenhang, der leider in der Christenheit oft jahrhundertelang übersehen worden ist. Unser Verhältnis zu den Juden. Der Ölbaum, der edle Ölbaum ist Israel. Und die Zweige, die darauf wachsen, sind die Juden. Und die Christen sind als Zweige in diesen Ölbaum eingepfropft. Einige von den Zweigen, den alten Zweigen des Ölbaums, sind ausgerissen worden, damit neue eingepfropft werden können. Damit meint Jesus die Juden, die ihn verworfen haben, die ihn als Messias nicht erkannt haben. Aber es ändert nichts daran, dass der alte Ölbaum da ist, dass immer noch Zweige auf diesem alten Ölbaum sitzen und dass wir mit auf diesem, genau diesem selben Ölbaum sitzen. Die Menschen, die zu Christus gehören und aus den Nationen stammen, eben wir, sitzen auf diesem gleichen Ölbaum. Und nicht alle von uns sind uns dieser Tatsache bewusst. Uns trägt dieselbe Wurzel. Es wird Zeit, wenn wir da Probleme haben, dass wir das ins Reine bringen. So schnell wie möglich. Wenn man in Deutschland an die Juden denkt, fällt den meisten Menschen zuerst der Holocaust ein. Das ist ja auch klar. Denn viele Menschen aus unserem Volk haben sich in der damaligen Zeit entsetzlich versündigt an den Juden. Da haben sich viele Menschen aus unserem Volk wirklich schlimm verhalten. Wir als Christen in Deutschland sollten sicher jeder Einzelne deswegen im Gebet vor Gott nochmal stellvertretend Buße tun. Und ihm sagen, dass uns diese Tatsache schmerzt, dass das in Deutschland geschehen ist. Aber im Bedauern dieses Vorfalls stehen zu bleiben, hilft uns nicht weiter. Das ist Vergangenheit. Das können wir nicht mehr ändern. Lukas 9, 62. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Was wir aber ändern können, ist unsere persönliche Haltung zu Israel und den Juden. Und da haben wir leider in Deutschland immer noch gewisse Probleme, nicht nur in Deutschland, übrigens in anderen Ländern auch. Nach dem, was Paulus im Römerbrief gesagt hat, sind die Juden unsere Brüder und Schwestern, weil wir Zweige desselben Baumes sind, genau wie sie. An anderer Stelle hat Paulus sogar mal gesagt, ein Christ ist inwendig ein Jude. In Deutschland hat der Nationalsozialismus einen langen bösen Schatten hinterlassen. Auch bei Menschen, die den Gedanken, rechtsradikal zu sein, weit von sich weisen würden. Für einen weltlichen Menschen ist das jetzt nur eine politische Frage. Für uns Christen ist das eine Frage, ob wir unsere Familienzusammenhänge verstanden haben. Prüf mal selbst deine Herzenshaltung zu dem Thema. Also nicht Verstand oder was du denkst, sondern wie du vom Herzen her reagierst. Stell dir mal vor, du erfährst, in die Nachbarwohnung zieht eine jüdische Familie ein. Bauchgefühl. Was empfindest du jetzt? Freust du dich oder hättest du das lieber anders? Oder ein anderes Beispiel. Du gehörst eine gehässige Berichterstattung über Israel im Fernsehen. Brauchst nicht lange zu warten. Ist dir das egal? Oder verletzt dich das? Macht dich das traurig? Prüf das mal ab. Wie fühlt sich das an? Wenn es da noch ein Problem gibt, bring das heute noch vor Jesus. Tu darüber Buße, bitte ihn um Vergebung und bitte ihn, dir die Liebe zu deinen älteren Brüdern und Schwestern ins Herz zu geben. Das ist etwas, was leider bei uns im Volk, auch bei Menschen, die von sich selbst glauben, dass sie Christen sind, noch ein großes Hindernis sein kann. Ich habe da unter Freunden mal einen Vorfall erlebt, der hat mich ungeheuer schockiert. Ich war mir darüber gar nicht bewusst, was da noch an bösem Geist aus der Nazi-Zeit in unserem Volk herumgeistert. Jetzt kommen wir wieder zu dem eigentlichen Thema zurück, obwohl wir eigentlich immer dabei gewesen sind. Können wir uns an dem Gedanken begeistern, dass Gott in Europa, in Deutschland, in Baden-Württemberg, in Überlingen eine große Erweckung hervorruft? Können wir, ne? Sind wir bereit, dafür regelmäßig zu beten? Bitte, jeden Tag. Schaffen wir das wirklich zu glauben, dass Gott das auch bei uns tun wird, so wie er es in anderen Ländern bereits fortlaufend seit Jahren tut? Das soll inzwischen auf der Welt 600 bis 700 Millionen Menschen geben, die in Sprachen beten können. Was meint ihr, was das den Teufel nervt? In Deutschland? Ich glaube nicht, dass wir da eine Million voll kriegen. Aber darüber sollten wir nicht jammern. Da gehört schon eine ganze Menge Kleinglauben dazu, anzunehmen, dass Gott Erweckung nur bei den anderen schenken wird und bei uns nicht. Wieso sollte er das nicht bei uns auch tun? Das kann durchaus sein, dass Gott uns in nächster Zeit mal richtig aufweckt. Haben wir schon mal darüber nachgedacht, ganz praktisch, was wir machen. Wenn die Stühle, also auch die billigen Plätze hier vorne voll sind, wenn da hinten keine Kaffeetische mehr hinpassen, weil die müssen raufgeräumt werden, wir brauchen noch Platz für Stühle, wenn die Tür offen gelassen werden muss, weil vor der Tür noch Leute sind und die stehen bis zum Zahnarzt und da kann keiner durch und draußen sind noch 50, die auch noch rein wollen. Könnt ihr euch das vorstellen? Denkt nochmal an das Bild von eben. Das würde diese Anzahl Menschen würde in dem Bild gar nicht auffallen. Die könnten sie rausnehmen, sie würden sie gar nicht sehen. Also vielleicht auch noch da draußen. Oder? Und da unten. Was machen wir dann? Trauen wir Gott zu, dass er sowas hinkriegt? Wir dienen einem großen Gott. Dazu passt kein kleiner Glaube. Das Wichtige an der Sache spielt sich alles im Übernatürlichen ab. Sehen wir doch mal auf unseren Anteil. Erstens, hör auf zu jammern, dass bei uns Mission nicht funktioniert. Zweitens, lege die Waffenrüstung nach Epheser 6 an. Drittens, widerstehe dem Feind aktiv in deinem Leben. Lass dich nicht mehr von dem vor dir hertreiben. Bleib stehen, dreh dich um und nimm das Schwert des Geistes. Viertens, bring dein Herz in Bezug auf Israel in Ordnung. Fünftens, stell dein Gebet von Jammern auf Lobpreis um. Sechstens, bete um Großes, denn dein Gott ist groß. Ich meine jetzt nicht, dass wir nicht um unsere eigenen Angelegenheiten beten dürfen. Jesus hat uns sogar aufgefordert, das zu tun. Aber da sollte es nicht stehen bleiben. Fangen wir unsere Gebete mit den großen Sachen an, genau wie das Vaterunser das tut. Das ist ein gutes Muster für das eigene Gebet. Wir müssen das nicht unbedingt wörtlich nachsprechen. Können wir auch, aber wir müssen nicht. Es ist aber ein wunderbares Muster dafür, wie wir beten sollen. Die Jünger hatten ja auch Jesus gefragt, Herr, lehre uns beten. Und da hat er ihnen das Vaterunser gesagt. Und das war sicher nicht nur zum Nachsprechen gedacht, sondern als Muster dafür, wie ein richtiges Gebet aussieht. Und da stehen die Sachen Gottes vorne an. Die Bitte ums tägliche Brot kommt auch. In Ordnung, ja. Aber Gott steht vorne an. Fangen wir bitte gleich damit an. Die Punkte, in denen du schon perfekt bist, kannst du natürlich weglassen. Wir sind mittendrin in dem Geschehen von Matthäus 13. Ab Vers 24, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst uns beide miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und verbündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Was hier mit dem Sammelbegriff Unkraut bezeichnet wird, das ist im Originaltext explizit gesagt, welches. Im Deutschen heißt das, glaube ich, Lolch. Machen wir das Bild. So sieht das aus. Jetzt ist zu verstehen, warum der Gutsherr sagt, reißt das Unkraut nicht auch aus, damit er den Weizen nicht mit ausreißt. Das sieht nämlich verdammt ähnlich aus. Schon anders als Weizen. Aber irgendwo, wenn es einer nicht aufpasst und besonders, wenn es noch nicht voll entwickelt ist. Etwas, was leider die christlichen Kirchen nicht immer beherzigt haben. Und die haben ganz schön Weizen ausgerissen. Wir können nicht wirklich erkennen, wo ein Mensch steht. Deshalb sollen wir auch nicht richten. Es geht weiter. Vers 37, Jesus antwortete, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seinen Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben. Und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das kann uns eigentlich nicht unberührt lassen. Das ist bockerhart, was hier steht. Denn wir sitzen mittendrin in diesem Feld. Der Zeitpunkt der Ernte rückt immer näher. Es gibt dann kein Zurück mehr. Aber Jesus kann Unkraut zu Weizen machen. Wir haben das an uns selbst ja auch erlebt. Darum muss es uns ein Herzensanliegen sein, möglichst viel Unkraut vor Jesus zu bringen, damit er Weizen draus macht. Zacharja 4, Vers 6. Was du vorhast, wird dir nicht durch Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. In Jesu Namen. Amen.